Ja, ihr Lieben, es ist schön, dass wir wieder gestärkt zusammenfinden können, um auf Gottes Wort zu hören. Ich wollte, bevor ich anfange mit unserem wunderschönen Thema, noch kurz darauf hinweisen, auf den Schriftentisch draußen, da gibt es also auch diese Broschüre, In Bedrängnis haltet stand. Da sind also diese Themen von heute Morgen ausführlicher drin, vor allen Dingen auch viel mehr Belege von so ansatzweisen Verfolgungsmaßnahmen, und auch von diesem Zeitgeist, der da am Wirken ist. Also wer da Interesse hat, das etwas zu vertiefen, dem will ich diese Broschüre empfehlen. In Verbindung damit steht auch die Broschüre Gemeinde und Obrigkeit im Spannungsfeld endzeitlicher Entwicklung. Da geht es also gerade auch um Römer 13 auf der einen Seite. Ihr sollt der Obrigkeit euch unterordnen. Und auf der anderen Seite haben wir Apostelgeschichte 5 heute Morgen gelesen. Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Ja, das ist ein Spannungsfeld, das wird uns in Zukunft stärker beschäftigen und deswegen, wer also da sich biblisch beschäftigen will, auch diese Broschüre will ich empfehlen. Die Broschüren sind kostenlos, sie sind auch zum Weitergeben an Interessierte da, wenn man also Freunde, Bekannte hat, die mit der Charismatik verbandelt sind oder irgendwelche Probleme haben, nehmt einfach was mit, gebt es unter Gebet weiter. Also ihr könnt euch gerne da zugreifen und euch bedienen. Auf der anderen Seite habe ich auch ein paar Bücher ausgestellt als Leseexemplare und wollte bei der Gelegenheit einfach auch nochmal dafür werben, dass wir bei allen Smartphones und elektronischen Medien und YouTube-Vorträgen auch noch Bücher lesen sollten. Das gerät etwas aus dem Visier bei immer mehr Leuten. Ich habe erst vor kurzem mit dem Leiter eines größeren christlichen Verlages gesprochen, der auch gesagt hat, wir verkaufen eigentlich immer weniger Bücher und immer weniger Kommentare und immer weniger biblische Themen und fast nur noch evangelistische Verschenkbücher. Ja, das ist eine ganz ernste Sache, denn ihr Lieben, wir brauchen biblische Gründung und wir brauchen auch vertieftes Bibelstudium und wir brauchen das, dass wir uns Zeit nehmen, auch zu lesen. Aufklärende Literatur über Verführungen, erbauende Literatur, die tiefer ins Wort hineinführt. Keine Romane, keine Lebenserzählungen, sondern Schwarzbrot statt Kuchen. Wir hatten heute Nachmittag Kuchen, das war hervorragend, aber das ist nicht unsere Basisernährung, sonst geht was schief in unserem geistlichen Leben. Ja? Von daher möchte ich einfach mal Werbung machen, ganz allgemein, auch wirklich Bücher zu lesen und sich reinzugraben und dafür muss man sich im heutigen Lebensrhythmus die Zeit richtig irgendwo anders rausschneiden. Am besten mal so dieses große schwarze Viereck ausschalten und dann mal ganz bewusst auf ein Buch zugehen. Ja, das mal so ganz allgemein. Wir haben ein wunderschönes Thema heute Nachmittag. Ein Thema, das man wie bei vielen schönen Themen eigentlich gar nicht mit einer Predigt ausschöpfen kann. Wir können also da nur anfangsweise sind diese wunderbaren Dinge hineinschauen, die Gott uns bereitet hat, das Erbteil und die Segnungen der Kinder Gottes. Und wir wollen dazu etwas lesen aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel. Das ist ja sowieso ein ganz wunderschönes Kapitel, ein Kapitel, dessen zweiter Teil sicher ungezählte Christen schon ganz oft getröstet und aufgebaut hat. Wir werden auch daraus einiges lesen. Aber ich möchte vor allen Dingen mal lesen, ab dem Vers 14 aus Römer 8 mit uns. Da heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Erst einmal soweit. Also das ist gerichtet an die wahren Kinder Gottes, an die, die von Neuem geboren sind aus dem Geist Gottes. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, dass wir wissen, jawohl, ich bin von Neuem geboren. Ich bin ein Kind Gottes, dass der Geist Gottes uns diese Gewissheit geben kann, weil es auch wirklich wahr ist. Es geht nicht darum, dass wir uns etwas einreden, sondern es geht darum, dass ich weiß, ich lebe mit meinem Herrn Jesus. Ich vertraue ihm. Er ist mein Herr und Retter. Und sein Werk am Kreuz ist das Fundament meines Heils, meines Lebens. Das muss jeder gewiss wissen. Und wenn wir das nicht gewiss wissen, dann ist es gut. Wir suchen den Herrn, wir forschen in seinem Wort und übergeben ihm unser Leben ganz klar und deutlich, bis wir Gewissheit haben, ja, ich bin durchgedrungen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Erbe. Und das ist etwas, was uns heute beschäftigen soll. Hier steht hier, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Sehr interessant. Das sind ja so Feinheiten. Man denkt, naja, Kind, Sohn, ist ja eigentlich das Gleiche. Aber es ist nicht ganz das Gleiche. Ja? Wir alle sind Kinder Gottes. Und das Wort, das da im Normalfall gebraucht wird, das hat zu tun mit der Zeugung. Wir sind Gezeugte. Ja, und das ist ja genau der entscheidende Punkt, dass jemand von Neuem gezeugt ist aus dem Geist Gottes, wie wir aus Johannes 3 lesen, dann sind wir Kinder Gottes. Nicht aus dem Willen der Menschen gezeugt, sondern aus Gott. Johannes 1, Vers 12. Ja. Das ist also diese ganz entscheidende Sache. Aber wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Söhne. Und Söhne, das hat nochmal einen anderen Akzent. Und das gilt auch für unsere lieben Schwestern. Denn geistlich gesehen vor Gott sind alle Gläubigen Söhne Gottes in Christus, auch die Töchter Gottes. Ja? Das hängt damit zusammen, dass diese Sprache Söhne, also das ist jedenfalls meine Überzeugung, sage ich mal so, ja? Dass diese Sprache Söhne hat zu tun mit dem Erbe, das hat zu tun mit Mündigkeit, das hat damit zu tun, dass wir ein Erbteil antreten. Ja, und das war im Normalfall der Sohn, der erstgeborene Sohn vor allen Dingen, der das Erbe angetreten hat, auch in der biblischen Ordnung. Und deshalb Sohnschaft spricht auch eben von diesem aktiven Glauben, der Gott dient. Und dieser Glaube und diese Glaubensstellung haben auch unsere Schwestern. Und wir wissen ja, wenn wir mal in der Himmelsherrlichkeit sind, dann gibt es keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich mehr. Ja? Das ist nur hier auf der Erde so. Dann sind wir alle Christus gleichgestaltet und Söhne Gottes in Christus. Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Ich denke, man kann das von der Bibel her nachvollziehen. Ja? Also es geht bei Sohnschaft geht es um das Erbe, das anzutreten ist und das wir erobern müssen. Ja? Wir erinnern uns an Israel. Israel hatte ein Erbteil vom Herrn geschenkt bekommen. Das Land Kanaan, das war ihnen rechtskräftig zugesprochen, aber sie mussten es einnehmen. Sonst haben sie keinen praktischen Genuss davon gehabt. Ja? Das war, wo sie am Anfang da mit Josua rübergegangen sind, war schon das ganze Land ihres. Es war ihnen zugesprochen als Erbteil, aber sie mussten jede einzelne Stadt und jede einzelne Region erobern, damit sie wirklich in ihren Besitz und Genuss gekommen sind. Ja? Und so ist es auch mit unserem geistlichen Erbe, das, was wir jetzt in Christus schon an Segnungen bekommen haben, das müssen wir einnehmen, das müssen wir erobern durch den Glauben, sonst können wir darüber reden, aber wir erleben nichts davon und erfahren es nicht als Erbteil. Ja? Also das ist vielleicht so ein Punkt, der auch mit den Söhnen zusammenhängt, die eben das Land einnehmen. Jedenfalls wird hier gesagt, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen haben, sondern den Geist der Sohnschaft. Und das ist etwas Herrliches. Wenn wir wirklich wissen, um dieses herrliche und vollkommene Erlösungswerk des Herrn Jesus, dass alle unsere Schuld und Sünde für immer getilgt ist vor einem heiligen und gerechten Gott. Dass wir gerecht gemacht sind in Christus und durch ihn. Dass wir eine Stellung haben in Christus als Gerechte. Dann haben wir Zuversicht, dem heiligen Gott zu nahen. Dann haben wir vertraute Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, wobei das absolut nicht diese falsche Vertraulichkeit ist, die man heute bei modernen Christen, bei Charismatikern und modernen Evangelikalen trifft, bei Jugendpredigern, die sagen, glaub doch deinem Daddy. Ja, solche Dinge sind Lästerung, die sind nicht biblischer Glaube. Es geht nicht um eine Kumpelbeziehung, sondern die Grundlage für die vertrauensvolle Beziehung, dass wir sagen können, Abba, Vater, ist die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor einem heiligen Gott, der unendlich viel größer ist als wir. Ja? Also es sind Spannungen. Auf der einen Seite, wir dürfen Gott lieben und ihm vertrauen und ihm danken und froh sein in seiner Gegenwart. Und auf der anderen Seite, er ist heilig und er ist unser Vater und wir haben Ehrfurcht vor ihm zu haben. Ja? Das ist auch gegenüber den irdischen Vätern weitgehend verloren gegangen. Auch da sollte zumindest Respekt eigentlich da sein in einer gesunden christlichen Familie. Und das hat der Zeitgeist auch schon viel gemacht, der alle Autoritäten ein Stück runterputzt oder runtersetzt und möglichst will man alles auf der gleichen Ebene mit einem selber haben. Ja, auch die Gemeindeältesten und so weiter. Und das ist natürlich auch nicht biblisch. Ja, also wir haben einfach eine Vertrauensbeziehung zu unserem Gott, der uns so viel Liebe und Gnade erwiesen hat und gleichzeitig beruht die auf Ehrfurcht. Ja, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also das schließt sich nicht aus. Und trotzdem, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen uns nicht fürchten vor Strafe, Gericht und Verwerfung, sondern wir dürfen vertrauen, in Christus sind wir nahegebracht. Wir sind Kinder Gottes und es ist eine Stellung, die wir aus Gnade empfangen haben durch den Glauben. Und wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Also den Geist, der uns die Sohnschaft vermittelt und der uns als Söhne leitet, vertrauensvoll den Vater anzurufen. Gott anzurufen im Gebet, in dem Wissen, wir haben Zugang zu dem Gnadenthron durch das Blut Jesu Christi. Das ist die Grundlage. Ja? Das Blut Jesu Christi ist nicht nur am Kreuz für uns geflossen, sondern die Bibel sagt uns im Hebräerbrief, es ist gesprengt auf den himmlischen Gnadenthron in der Gegenwart des heiligen Gottes und dort spricht es beständig für dich und für mich. Wir versagen, wir sündigen immer wieder. Wir sollten die Sünde bekennen und bereinigen, aber wir wissen, sie ist dann weg. Gott denkt nicht mehr an sie. Er nimmt uns auf als seine geliebten Kinder. Er beantwortet unsere Gebete, wenn wir eben nicht in der Sünde verharren und in Rebellion von ihm wegstreunen. Das gibt es auch manchmal und das ist natürlich dann ein ganz schlimmer Zustand für die Kinder Gottes, wo die Verheißungen für uns immer noch bestehen, aber wir können sie nicht in Anspruch nehmen. Wir sind nicht im richtigen Zustand. Ja? Aber wenn wir in dem Zustand sind, in dem Gott uns sehen will, 1. Johannes 1, dass wir, wenn wir gesündigt haben, das Bekennen, Bereinigen, das Blut Jesu Christi reinigt und dann haben wir freien Zugang zum Gnadenthron und zu dem Regenten des Universums. Ja? Und das dürfen wir viel mehr im Glauben wirklich auch in Anspruch nehmen. Unsere Gebete werden erhört, wenn wir ernstlich und unter der Leitung des Geistes Gottes beten, einzeln und noch viel mehr gemeinsam. Ja? Unsere Gemeindegebetstunden müssten eigentlich ganz viel besucht sein, sind es bei uns leider auch nicht so viel, wie wir es uns wünschen. Ja? Denn dort sind wir eigentlich auch schon im Thronsaal Gottes und bitten den Regenten des Universums, dass er zu unseren Gunsten und zugunsten der Menschen, die noch gerettet werden sollen, Gnade schenkt, eingreift, Veränderungen gibt, den Lauf des Bösen aufhält, haben wir heute Morgen gehört. Ja? Das alles ist uns gegeben durch den Herrn Jesus, durch sein Blut, durch sein vollkommenes Sühnopfer und durch den Geist der Sohnschaft. Durch den Geist der Sohnschaft rufen wir, aber lieber Vater, ja? In aller Ehrfurcht. Der Geist Gottes ist auch der Geist der Furcht des Herrn. Ja? Das lesen wir in Jesaja, ne? Siebenfache Gottesgeist. Also, das ist ein großes Vorrecht, das wir haben, eine große Segnung, dass wir den Geist der Sohnschaft haben und dass wir Zugang zu dem Vater haben. Der Geist selbst gibt Zeugnis, ich würde übersetzen mal unserem Geist, das zusammen ist vielleicht nicht unbedingt die direkteste Übersetzung, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Geist Gottes zeigt uns das, dass wir errettet sind, wenn wir in einem gesunden Verhältnis sind. Es gibt Gläubige, die haben keine Heilsgewissheit, die sind auch von falschen Lehren manchmal niedergedrückt und verunsichert oder haben auch einfach vielleicht noch Sünde in ihrem Leben, die sie hindert dran, diese frohe Heilsgewissheit zu haben. Aber das sollten wir auf jeden Fall anstreben. Jedes Kind Gottes hat eigentlich auch ein Anrecht drauf, frohe Gewissheit des Heils zu haben, sich des Heils zu freuen. Es ist ein Gnadengeschenk, das uns Freude bringen darf und Kraft vermitteln darf. Aber jetzt kommt der Vers 17. Da heißt es also, dass wir Kinder sind, von Gott gezeugte Kinder. Wir sind also nicht mehr Sünder, wir sind nicht mehr Geschöpfe. Das alles ist noch an uns, solange wir nicht verwandelt sind, aber wir sind unserer Stellung nach Kinder Gottes. Und das bedeutet, in der Ordnung Gottes, wir stehen über den heiligen Engeln. Das muss uns klar sein. Wir sind Gott näher als diese herrlichen Wesen, die Gott Tag und Nacht dienen. Die Cherubim, die Seraphim, was da auch sonst noch so an Engelwesen ist, sie sind Gott nicht so nahe wie irgendein Kind. Weil sie sind Geschöpfe. Wir sind Kinder. Es ist ein Unterschied zwischen einem gezeugten Kind und einer gedrechselten Statue, sage ich mal. Ja, jetzt im Menschlichen. Ist klar. Sieht jeder. Aber wir sind Kinder Gottes und die Engel sind Geschöpfe Gottes. Ja? Sie sind heilig, sie sind erhaben, aber sie sind keine Kinder. Aber wir sind Kinder. Ja? Nur um uns mal deutlich zu machen, ein Kind des allerhöchsten Gottes zu sein, ist etwas unfassbar Gewaltiges. Wir verstehen das gar nicht. Wie großartig das ist, wie wunderbar. Ja? Was wir da für eine Stellung aus Gnade geschenkt bekommen haben, das hat kein Mensch von uns verdient. Ja? Wir müssen alle sagen, dessen sind wir äußerst unwürdig, aber darum geht es gar nicht. Wenn Gott es uns schenkt, dann dürfen wir es dankbar annehmen. Ja? Also Kind Gottes zu sein, bedeutet letztlich, über der ganzen Schöpfung zu stehen. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, ausgerechnet den Korinthern, die so fleischlich sind wie keine andere Gemeinde so im Neuen Testament, denen sagt er, die Welt ist euer, euch gehört die Welt, die ganze Welt. Ihr werdet mal Engel richten. Also das ist eine Stellung, die übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Ja? Die Bibel sagt, wir sind zu Königen und Priestern gemacht. Ja? Und diese Dinge, die sind natürlich für uns erstmal verborgen. Wir wissen sie aus der Bibel, wir nehmen sie als wahr an, obwohl wir sie nicht sehen. Ja? Gerne würden manche Leute das sehen. Ja? Die Charismatiker betrügen ihre Leute mit lauter Visionen, wo sie sagen, ich war im Thronsaal Gottes und habe mit dem Daddy gesprochen. Ja? Und da muss man sagen, das ist teuflischer Betrug. Ja? Gott hat es so geordnet, dass wir diese ganzen Dinge nicht schauen und nicht spüren und nicht fühlen können, sondern wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und von dem Herrn Jesus, dem echten Herrn Jesus, heißt es ganz klar in 1. Petrus 1, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Deswegen, wenn irgendein Charismatiker kommt und sagt, ich habe Jesus gesehen, er hat mir gesagt, XY, dann musst du sagen, tut mir leid, das war nicht der Herr Jesus der Bibel. Vergiss es. Ja? Denn an den sollen wir glauben, ohne dass wir ihn sehen. Genau darin wird er verherrlicht, dass wir an ihn glauben, ihn lieben, obgleich wir ihn eben jetzt noch nicht sehen. Und auch unsere Stellung als herrliche Kinder Gottes, die ist unsichtbar, die ist inwendig. Ja? Die Königstochter ist ganz herrlich inwendig, heißt es in Psalm 45. Ja? Und das ist genau unser Zustand. Nach außen hin ist das alles unscheinbar. Wir sind ganz normale Menschen. Wir haben unsere Macken, wir haben unsere Falten, wir haben unsere Krankheiten. Wir sind nichts Besonderes. Ja? Aber innerlich sind wir sehr wohl was Besonderes. Und es sollte uns viel bewusster sein. Wir sind Kinder Gottes und Erben Gottes und Miterben des Christus. Und es wäre gut, wenn wir uns auch so verhalten würden. Ja? Dass ihr des Gottes würdig wandelt, der euch berufen hat. 1. Thessalonicher 2. Ja? Also, erst einmal kommt das Gnadengeschenk Gottes. Unfassbar, herrlich, haben wir nicht verdient, haben wir uns nicht erarbeitet, ist unser Geschenk, wenn wir an den Herrn Jesus geglaubt haben. Und wir haben ein herrliches Geschenk, weil wir einen herrlichen Retter haben. Ja? Wir haben überhaupt nichts verdient, aber unser Retter ist der Sohn Gottes und weil wir in ihm sind, sind wir Söhne Gottes. Ein Gnadengeschenk. Aber wir sollten uns das bewusst machen und danach leben. Schon hier. Ja, das ist Gottes Ziel. Dass wir verstehen, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du eine Würde und eine Ehre und hast auch einen Auftrag, diesen Gott, der dir so etwas Unglaubliches, Wunderbares geschenkt hat, zu verherrlichen mit deinem Wandel. Mit deinen Worten, mit deinen Gedanken, mit deinen Taten. Ja? Das ist so diese Lehre der Bibel. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Also ein Erbe spricht davon, das ist etwas, was erstmal unserem Vater gehört hat oder jemand anderes gehört hat. Und es wird uns geschenkt, ohne dass wir was dafür getan haben. Ja? Unsere Eltern haben vielleicht für ein Haus 20, 30 Jahre lang hart gearbeitet und es sich abgespart und es gebaut. Und irgendwann erben wir es. Wir haben nie was dafür getan. Wir haben vielleicht mal ein bisschen was drin repariert, wenn es gut geht. Ja? Aber ansonsten ist es einfach unseres, hat jemand anderes erworben und wir kriegen es geschenkt. Das ist ein Erbe, ja, ein Geschenk, zu dem wir nichts dazu tun konnten. Und das Erbe, das Gott gibt, ist natürlich ein unglaubliches, gewaltiges, herrliches, übernatürliches Erbe, das jegliches Vorstellungsvermögen von uns übersteigt. Ja? Also wenn man mir sagen würde, du hast 30 Trilliarden Euro geerbt, das wäre für mich das Gleiche wie 300.000 Euro. Ich habe keine Vorstellung von 30 Trilliarden. Ja? Sagt mir gar nichts. Ja? Kann ich nichts damit anfangen. Ja? Und so ähnlich ist es. Versteht ihr? Das übersteigt über unsere Vorstellung, wenn wir lesen, die Welt wird einmal euch gehören, als Söhne Gottes. Ja? Ihr werdet mal regieren über die Welt. Ihr seid Regenten, Prinzregenten. Früher hat man das so gemacht, heute klappt es nicht mehr so gut in den königlichen Familien, aber die Prinzregenten, die wurden eigentlich ein Leben lang vorbereitet aufs Regieren. Und die haben im Normalfall dann schon gelernt, pass auf, wenn du mal ein kommender König bist, dann musst du dich jetzt schon so verhalten wie ein König. Ja? Du musst auch lernen, dich anständig zu verhalten, dich von gewissen Dingen fernzuhalten. Du darfst nicht vulgäre Ausdrücke benutzen. Du kannst nicht irgendwo da alle möglichen Sachen machen, die andere machen. Du bist ein Prinz. Du sollst mal ein König werden. Du sollst auch lernen, besonnen zu sein, du sollst die Regierungskunst erlernen. Das gab also eine richtige Schule für angehende Könige, früher. Heute machen die Leute es anders und die Ergebnisse sind auch anders. Ja? Aber früher war das so. Ja? Und das ist etwas, da können wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Denn eigentlich sind wir in einer Prinzregentenschule, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Denkt mal drüber nach. Denn das, was dieses Wort hier sagt, sagt ganz einfach eines, wir erben einmal das Reich Gottes, das Universum. Letztlich erbt es Christus, unser Herr, unser Bräutigam. Und es ist so, wie manche Königsgemahlin auch in den heutigen Zeiten, ja, die heiratet einfach einen König und dann kriegt sie das Königreich mit, ja, und ist da plötzlich mit drin, ja, obwohl sie eigentlich gar nichts dazu getan hat. Und so ähnlich ist es auch mit der Braut des Christus, der Sohn Gottes, der Herr Jesus. Er ist der Herr aller Herren. Er ist allein würdig, das Reich Gottes zu erben. Wir sind es ja gar nicht. Ja? Aber er schenkt es uns, weil wir aus Gnade ihm angehören, sind wir Miterben des Christus, Miterben seines Reiches. Und sein Reich umfasst eigentlich das gesamte Universum. Geht gar nichts Kleineres. Ja? Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Herr aller Herren. Er hat alles geschaffen. Alles wurde durch ihn und für ihn geschaffen, heißt es im Kolosserbrief. Ja? Alles. Also gehört alles ihm. Und wenn ich in ihm bin und in ihm sein Erbe, sein Miterbe bin, dann gehört alles mir auch. Ja? Also das ist das Erbe, bedeutet eigentlich das Reich Gottes, das Erbe, das Reich des Messias, das, was der Messias, der Sohn erbt, das erbt auch seine Braut mit. Die Angehörigen, die in Christus sind, die ihm angehören. Ja? Nur deshalb sind wir Erben. Und es wird ganz deutlich gesagt, wir sind Erben. A, wir sind Miterben des Christus und wir sind Erben Gottes. Ja? Also was Gott seinem Sohn vermacht, das vermacht er auch uns. Wir sind natürlich nicht gleichberechtigte Erben, ja? Sondern der Haupterbe ist ganz klar. Da bin ich auch ganz froh, ja? Denn wir wären ja völlig überfordert. Das ist der Herr Jesus, er ist der Haupterbe. Aber wir sind Miterben, mit ihm. Ja? Und wir erben einmal ein ganzes Universum. Wir erben auch ein Reich, wo die verherrlichten Gläubigen, wenn sie vor dem Richterstuhl gestanden sind, wenn sie nach der Entrückung verwandelt sind, dann werden wir regieren. Ich bin froh, dass wir es nicht jetzt schon müssen. Ihr hoffentlich auch, oder? Wissen das? Wenn wir regieren müssten und hätten unser Fleisch noch an uns, was wären wir denn dann für Regenten? Habt ihr das schon mitbekommen, dass Macht korrumpiert? Dass viel Macht viel korrumpiert und viel Reichtum übrigens auch? Ja? Solange wir unser Fleisch an uns haben, wären wir immer in Gefahr, als Mitregenten korrupt zu sein, Vorteile zu suchen, unseren eigenen Vorteil zu suchen, ungerecht zu entscheiden. Das tun wir übrigens auch in der Praxis immer wieder mal. Ne? Im Beruf, als Eltern manchmal. Ja. Wir sind da unvollkommen. Und deswegen wartet Gott, bis er uns das Erbe anvertraut, bis wir unser Fleisch loshaben und verwandelt sind, verherrlicht, völlig durchheiligt. Ja? Das ist ja, was manche Irrlehrer sagen, ja, du kannst durch ein mystisches Erlebnis schon jetzt völlige Durchheiligung und sündlose Vollkommenheit bekommen. Ja? Das ist eine falsche Lehre. Wir sind befreit von der Macht der Sünde. Wir haben Befreiung von der Macht der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Aber bis jemand sagt, ich kann nicht mehr sündigen, ich habe noch nie einen Gedanken an Sünde verschwendet in den letzten 20 Jahren, dann muss ich sagen, tut mir leid, das ist nicht biblisch. Ja? Versteht ihr, wir sind immer noch durch unser Fleisch versuchlich. Wir sind noch nicht vollendet, sondern die Vollendung kommt erst in der herrlichen Zeit, wo der Herr Jesus uns in die Himmelsherrlichkeit holt. In der Entrückung, da werden wir erst einmal verwandelt, sonst könnten wir den Himmel überhaupt nicht betreten. Ja, und in 1. Johannes 2 wird ganz deutlich gesagt, was wir brauchen, damit wir den Herrn Jesus mal schauen können. Ja, das lesen wir vielleicht mal miteinander. 1. Johannes 2, 28. Da heißt es, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint. Das ist seine Wiederkunft zur Entrückung. Und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Ja? Wenn wir ein Leben leben, als gläubige Christen, wo wir untreu sind, wo wir Sünde in unserem Leben zulassen, wo wir träge waren, das Evangelium nicht weitergegeben haben, dem Herrn nicht richtig gedient haben, und wir begegnen ihm, dann müssen wir uns schämen, dann sind wir betrübt. Wenn wir treu waren, dann hören wir, wenn unser Meister sagt, recht so, du guter, treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Das möchte ich eigentlich hören. Ich denke, ihr auch. Ja. Das ist also der Unterschied. Aber bei seiner Wiederkunft werden wir ihn sehen. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist der herrliche Moment, wo wir wirklich Christus schauen. Ja? Nicht in irgendwelchen falschen Visionen und Träumen, sondern wir sehen ihn wirklich, weil wir verwandelt sind, weil unser Fleisch weggenommen ist, jede Sünde völlig weggenommen ist, dann sind wir Christus gleichgestaltete, verherrlichte Menschen, die gleichzeitig Söhne Gottes sind. Ja? Dann hat sich das, was wir als innere Stellung sind, bis ins Äußere hinein ausgewirkt. Und dann sind wir reif für den Himmel. Und dann sind wir reif, das Erbe anzutreten, weil dann können wir nicht mehr sündigen, wenn wir regieren. Dann können wir tatsächlich gerecht regieren, vorher nicht. Ja, deswegen, Gott hat seine weise Ordnung, dass er uns jetzt keine Macht anvertraut. Ja, und das ist auch eine ganz gefährliche Sache, wenn es Christen gibt, die meinen, die müssten in die Politik gehen und Macht ergreifen und regieren. Und ja, das geht schief. Ja, das bedeutet immer wieder, dass wir uns in weltliche Politik verstricken und dass wir sündigen, dass wir falsche Dinge tun und es ist dann zur Unehre des Herrn. Wir sind noch nicht so weit. Jetzt sind wir in der Prinzregentenschule. Und diese Schule ist keine Hochschule, sondern eine Tiefenschule, wie es manchmal schon Brüder gesagt haben. Ja, die Schule der Nachfolge ist eine Tiefenschule, keine Höhenschule. Ja? Und das ist gut so. Wenn wir unser Fleisch kennen, dann wissen wir, warum wir Demütigungen und Leiden und Zerbruch brauchen. Ja? Wir brauchen es, weil wir als stolze Heilige unbrauchbar sind für Gott. Wenn wir unter einem frommen Mäntelchen Selbstverwirklichung betreiben, und das tun viele, die sich Christen nennen heute, ja, dann sind wir letztlich Gott zur Unehre. Dann spielen wir ein Spiel, ein Schauspiel, anstatt wirklich echte Nachfolge zu betreiben. Ja? Und deswegen hat Gott Erniedrigung, Leiden, Schwierigkeiten und Bedrängnisse in unser jetziges Leben hinein verordnet. Das gehört dazu. Das ist Gottes Plan. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Da steht nicht umsonst Reich Gottes. Ja? Wir werden einmal regieren. Und wie werden wir dafür zubereitet? Durch Niedrigkeit und Bedrängnisse. Ja? Und das möchte ich mit uns auch ein Stück teilen. Ja, wir haben einmal dieses herrliche Erbteil. Wir werden einmal frei sein von jeder Sorge und Angst und Not in der Himmelsherrlichkeit. Aber vorher brauchen wir Sorge, Angst, Not und Leid. Und es ist eine gute Sache, wenn wir das lernen anzunehmen aus Gottes Hand, weil nämlich der Herr uns durch Bedrängnisse und Schwierigkeiten zubereitet für das Regieren, für das, den Antritt des herrlichen Erbes. Und das ist doch interessant, weil selbst der Sohn Gottes, er musste, bevor er sein Reich bekommt, zuerst mal in Niedrigkeit und Leiden kommen. Ja? Er hatte das nicht nötig, Gott hat es ihm aber trotzdem verordnet. Wir haben es nötig, zu unserer Zubereitung. Ja? Und ich denke, das ist gut, wenn wir einmal das so sehen, dass Schwierigkeiten, die wir erleben, Nöte, Demütigungen, enttäuschte Hoffnungen, Zerbruch, dass das Gott hineinverordnet hat in unser Leben, weil wir in einer Zubereitungsschule sind. Wir sind noch nicht dort, wo wir einmal sein wollen, wo Gott uns eigentlich haben will. Ja? Nämlich auf Thronen unter Christus. Ganz klar, wir sind ihm unterworfen. Wir sind keine eigenmächtigen Könige. Wir sind nur Vizekönige unter dem allmächtigen, herrlichen König Jesus Christus in seinem Reich. Ja? Wir haben überhaupt nichts Eigenes zu bieten. Und wir wollen das auch dann gar nicht mehr. Gott sei Dank, dann haben wir nämlich unser Fleisch los. Ja? Dann können wir selbstlos Christus dienen. Zu seiner Ehre. Das tun wir jetzt immer nur annäherungsweise. Und oft viel zu wenig. Aber dann werden wir tatsächlich in einer heiligen und selbstlosen Weise die Gedanken des Messias-Königs und Gottes ausführen auf Erden, ohne dass wir irgendjemand benachteiligen, ohne dass wir ein einziges Fehlurteil fällen. Und so will es Gott, weil das ist zu seiner Ehre. Ja? Und heute wären wir nicht zu seiner Ehre, wenn wir regieren würden. Gut, und jetzt die Frage, diese Zubereitungsschule. Da heißt es ja in Vers 18 oder Vers 17b schon, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also hier werden diese beiden Dinge einander gegenübergestellt. Weil wir ein herrliches Erbteil haben, brauchen wir die tiefen Schule der Leiden. Das hält uns unten, das hält uns nahe beim Herrn und es läutert unseren Charakter, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Neigung zum Egoismus, zur Selbstverwirklichung verlieren und immer mehr lernen, unser Eigenleben in den Tod zu geben. Ja? In dieser Schule herrscht die Parole und die Losung des Johannes des Täufers, er aber muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss immer größer werden in meinem Leben, ich muss immer kleiner und geringer werden. Das ist Gottes Tiefenschule. Ja? Und die müssen wir durchlaufen und je besser wir die durchlaufen, einen desto größeren Anteil am Reich haben wir dann wahrscheinlich auch mal. Ja? Zumindest heißt es ja von den Knechten mit den Talenten, der eine kriegt 10 Städte zu seiner Verwaltung, dann im kommenden Reich, der andere 2 oder eine. Ja? Da können wir auch mal drüber nachdenken. Ich denke, dass manche Gläubige, die durch eine tiefe Schule der Leiden geführt wurden und viel Not auch erlebt haben, vielleicht auch mal eine ganz besondere Belohnung vom Herrn dafür bekommen werden. Ja? Auf jeden Fall ist es gut, wenn wir merken, ich muss jetzt erst einmal durch diese Tiefe hindurch. Ich muss lernen, dass ich selber in mir nichts bin. Das gefällt uns nicht. Ne? Also es gibt die krankhafte Selbsthass. Ja? Das ist krank. Das ist übrigens nichts anderes als Egoismus und Selbsterhöhung umgedreht. Ja? Wenn einer die ganze Zeit an sich rummacht und sagt, ich weiß gar nicht, findest du mich so abscheulich und ich finde mich so schrecklich und ich finde mich nur ganz verdorben, das kann krankhaft sein. Ja? Es stimmt aber in Wirklichkeit. In unserem eigenen fleischlichen Wesen sind wir abscheulich. Ja? Wir sind in den Augen Gottes wirklich verwerflich und unrein und verkehrt. Da ist nichts Gutes an uns. Ja, das sagt Gottes Wort. Das müssen wir ganz nüchtern akzeptieren. Aber wir brauchen darin nicht rumrühren, sondern wir sollen auf den Herrn Jesus schauen, der uns neu gemacht hat. Ja? Also in uns selber sind wir nichts. Und das müssen wir manchmal lernen, weil wir manchmal dazu neigen, noch viel von uns zu halten. Ja? Und dann müssen wir durch die Schule der Leiden gedemütigt werden. Denn ein stolzer Heiliger kann nicht mit Christus regieren. Es kann nur ein gedemütigter Heiliger. Deswegen ist es gut, wenn wir die Schule der Demut annehmen und wirklich den Herrn auch bitten, Herr, wirke du Demut in mir, aufrichtige Demut, nicht nur so eine geheuchelte Demut. Man kann das ja auch nachmachen, ja? Aber das zählt ja vor Gott nicht. Ja? Aber wir brauchen das, dass wir sozusagen unten durchgehen, bevor wir oben hinkommen. Und diesen Gedanken möchte ich uns einfach auch nahe bringen. Die Leiden der jetzigen Zeit, wir können sie seufzend annehmen oder willig annehmen. Wir können auch gegen sie rebellieren, gegen Gottes Führungen, gegen negative Erlebnisse. Wir können aufbegehren und sagen, Gott, wieso hast du das zugelassen in meinem Leben? Ja, das ist der schlimmste Fall. Das geht gar nicht. Dann blockieren wir Gottes Erziehungswirken und wir kommen in eine ganz schwierige Situation, wenn wir aufbegehren gegen Gottes Führung. Ja? Herr, warum hast du mir nicht einen Ehemann gegeben? Herr, warum habe ich diese schöne Stelle nicht gekriegt? Herr, warum bin ich jetzt da irgendwo in Unglück gestürzt und fühle mich ganz elend? Das ist doch unfair. Ich habe dir doch gedient. Weißt du, so kann man auch reden. Aber das ist verkehrt. Ja? Gott ist ein liebender Vater, der uns nur die Lektionen schickt, die wir wirklich brauchen. Und das Allerbeste ist, dass wir zunächst mal sie aus seiner Hand annehmen. Ja? Wenn wir Klagelieder 3 lesen, das ist heute fast nicht mehr lesbar. Ja? Es ist gut für uns, wenn wir gedemütigt werden. Es ist gut für uns, wenn wir das Joch tragen in unserer Jugend. Ja? Ich weiß nicht, wie viele junge Leute das lesen können, ohne dass sie dabei ein bisschen Schwierigkeiten kriegen, das so zu lesen. Ja? Aber das ist eigentlich die Haltung, die allerbeste Haltung, wie wir Gottes Schule annehmen können, wie Gott am schnellsten zu seinem Ergebnis kommt. Wie gesagt, wir können uns auflehnen, das geht gar nicht. Wir können es jammernd annehmen. Aber ein jammernder Christ, ihr Lieben, das ist schade. Das ist schade. Ja? Ein jammernder Christ sagt im Grund, also Gott hat irgendwie doch bei seiner Schule mit mir was falsch gemacht. Ja? Ich komme nicht klar mit den Lektionen. Die sind falsch gestellt. Ja? Aber das stimmt ja eigentlich nicht. Wir wissen, dass Gott einen vollkommenen Plan mit uns hat. Ja? Dass er die Lektionen, die wir zu durchleiden haben, sich vorher gut überlegt hat. Und 1. Korinther 10 sagt uns, er hat auch den Ausgang schon bereitet und hat dafür gesorgt, dass sie uns nicht überfordern. Ja? Und deswegen ein Christ, der auch im Leiden ruhig und dankbar sein kann, vielleicht sogar froh, das ist ein strahlendes Zeugnis. Und damit, da lernen wir haben verstanden, dass unser Gott und Vater es gut mit uns meint, auch wenn er uns unten durchführt. Ja? Dazu möchte ich Mut machen. Und ich möchte vielleicht da jetzt gerade auch noch mal lesen, diese bekannten Verse ab Vers 28 in Römer 8, um diese gütigen Absichten Gottes mit unserer Erziehung in diesem Leben noch mal deutlich zu machen. Lesen wir mal Römer 8 ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Oder wörtlich, finde ich es ganz schön, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Ich bin kein Naturwissenschaftler, aber da steht das Wort für Synergie. Das ist ja ganz modern, ja, dass also verschiedene Faktoren zusammenwirken zu einem bestimmten Ziel. Und genau das steht hier. Gott lässt alle Dinge zu unserem Besten zusammenwirken. Er ist der Dirigent, der das Orchester perfekt dirigiert und jeder Einsatz stimmt. Ja? Und jedes Instrument ist notwendig. Gott ist es, der perfekt alles lenkt, sodass am Ende das rauskommt, was er möchte. Ja? Glauben wir das? Dann wirkt sich das aus auf unsere Haltung gegenüber den Führungen Gottes in unserem Leben. Ja? Dann können wir zu Dingen Ja sagen, zu denen vielleicht ein natürlicher Mensch nicht Ja sagen kann. Ja, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten zusammenwirken. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Es hat auch eine doppelte Bedeutung. Vom Ziel her gesehen ist es genau dasselbe wie 1. Johannes 3. Wir werden einmal gleichgestaltet sein, vollkommen gleichgestaltet dem Sohn Gottes, und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Ja, das ist die Zielgerade. Aber das fängt natürlich auch schon vorher an. Gott möchte uns in das Bild seines Sohnes gestalten, mehr und mehr schon hier auf der Erde. Dass wir Christus ähnlicher werden, dass wir demütiger werden, dass wir die Liebe Gottes mehr ausstrahlen können. Und da arbeitet er an uns und lässt verschiedenste Dinge, Positives und Negatives, zusammenwirken. Wir machen gleich eine Pause und singen ein Lied. Aber das wollte ich noch sagen. Ganz oft im Nachhinein, so war es jedenfalls bei mir, sind die negativen Erfahrungen, Zerbruch, Leiden, Scheitern, besser gewesen für mein geistliches Leben und haben mir mehr geholfen, geistlich zu wachsen, als die Segenszeit. Die sind auch schön, die sind auch an ihrem Platz. Aber das andere hat wirklich weitergebracht, wenn man es verarbeitet, wenn man es mit Gott aushält, durchhält und zum Ziel sich von Gott führen lässt. Ja, das möchte ich zur Ermutigung sagen. Ja, wir wollen dieses kostbare Wort aus Römer 8 doch nochmal weiterlesen. Ich lese vielleicht nochmal Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sind also seine kleineren Brüder. Und das heißt wieder, wir haben eine Stellung weit über den Engeln. Wir sind Söhne Gottes in Christus, die jüngeren Söhne Gottes. Das ist etwas unfassbar Großes. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wir sind schon verherrlicht, auch wenn unsere Herrlichkeit noch nicht offenbar ist. Ja? Wir haben schon dieses herrliche Erbteil zugesprochen und in Christus sind wir herrlich gemacht, obwohl nach außen nichts davon groß sichtbar ist. Jedenfalls nicht an unserem Äußeren, höchstens an unserem Wandel. Das wäre eine schöne Herausforderung, dass da etwas von der Herrlichkeit des Christus sichtbar wird. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie soll er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wisst ihr, das ist Gottes Fürsorge für unsere Zeit der Niedrigkeit und der Anfechtung. Wir sind hier sozusagen als schutzlose Lämmer mitten unter den Wölfen. Ja? Wir sind die Fremdlinge, die eben kein Bürgerrecht in dieser Welt haben und die deswegen von der Welt ausgegrenzt und manchmal auch verfolgt werden. Ja, aber wir haben den Herrn Jesus. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Und das ist etwas so Gewaltiges. Diese Fülle können wir gar nie ausschöpfen in unserem Leben. Ja, da können wir immer wieder drüber nachdenken. Ich bin in Christus. Und das bedeutet, Gott, wenn er mich ansieht, sieht er die Heiligkeit und Gerechtigkeit des Christus. Wenn er mich anschauen würde mit all meinen Fehlern und Mängeln und Sünden, dann müsste er sein Angesicht vor mir verbergen und ich könnte keine Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn ich mir meine Perfektion selber erarbeiten müsste, könnte ich einpacken. Nie. Geht überhaupt nicht. Ich habe eine geschenkweise Vollkommenheit, eine geschenkweise Gerechtigkeit und Gnade durch den Herrn Jesus. Wenn Gott mich ansieht, sieht er Christus. Das ist gewaltig. Ja? Und Christus ist in mir. Das heißt, In mir habe ich eine lebendige Kraft, die stärker ist als die Welt und die Sünde, die stärker ist als mein Fleisch. Das ist in mir gepflanzt durch die Wiedergeburt. Christus in mir, der Geist Gottes in mir. Und deswegen habe ich auch Sieg über Sünde und über alle Umstände. Wenn ich dem Herrn Jesus vertraue und folge, dann habe ich Sieg. Wenn ich das nicht tue, dann stolper ich von einer Niederlage in die andere, gar keine Frage, weil in mir selber habe ich gar nichts. In Christus habe ich aber alles. Und wisst ihr, das ist ein Blankoscheck, den können wir überhaupt nie einlösen in der Fülle. Ja? Wenn Gott sagt, alles hat er uns in seinem Sohn geschenkt, und von seinem Sohn sagt er in Kolosser 2, das wollen wir doch noch lesen, weil das so wichtig ist für uns. Kolosser 2, Vers 9 und 10 sollten wir alle auswendig können. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das sehen wir ja ein. Erkennen wir hoffentlich. Aber dann heißt es, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das heißt, die ganze Segensfülle des himmlischen Vaters ist uns durch Christus gegeben. Wir sind zu dieser Fülle hingebracht. Wir können aus dieser Fülle Gnade um Gnade schöpfen, jeden Tag neu. Und wir tun es viel zu wenig. Wisst ihr, wenn wir da hinkommen, zu dieser Quelle mit einem Rieseneimer, 5 Meter Durchmesser, wir können den voll machen. Die Quelle wird in keiner Weise vermindert. Aber viele kommen vielleicht gerade bloß mit so einem kleinen Gläschen. Das ist unser Problem. Ja? Wir haben gar nicht genügend große Gefäße, um aus der Fülle die Fülle auszuschöpfen. Nicht in diesem Leben. Ja? Das heißt, wir haben hier eine unbegrenzte Fülle an Gnade, Kraft, Segen, Trost, Hilfe in Christus. Ist es uns alles geschenkt und zugesagt von Gott. Der Glaube empfängt. Ja? Und zwar nach dem Maß unseres Glaubens. Ja? Wir können das auch nicht künstlich aufblähen, dieses Maß. Wir können hier nicht meinen, wir seien die Glaubensgiganten. Aber wir dürfen einfach demütig feststellen, bei dem Herrn Jesus ist unbegrenzte Hilfe, unbegrenzte Kraft, unbegrenzter Trost im Leid, unbegrenzte Möglichkeit, herauszuhelfen aus Nöten und Schwierigkeiten. Glauben wir das? Glauben wir das wirklich? Darauf kommt es an. Ne? In den Notsituationen zeigt sich das, wie intensiv wir das glauben. Ja, aber es ist wahr, 100% wahr. Und deswegen, Gott ist für uns. Seine Liebe zu uns kann durch gar nichts erschüttert werden. Auch nicht durch unsere Sünden. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass wir diese Sünden bereinigen. Sonst wird es ganz schwierig. Das ist ganz klar. Genauso wie ein liebender Vater ein wirklich bockiges und böses und ungehorsames Kind, das muss er strafen, das geht gar nicht anders. Ja? Da gilt nicht die moderne humanistische Pädagogik, ja? Sondern bei Gott gibt es dann auch wirkliche Züchtigung, die Schmerzen. Aber Tatsache ist, dass die Liebe Gottes uns gesichert ist durch das Opfer des Herrn Jesus. Ja? Und dass wir wirklich wissen dürfen, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen für unser Leben hier in der Niedrigkeit und im Leid. Und das dürfen wir ausprobieren. Das dürfen wir in den Schwierigkeiten, dürfen wir zum Herrn kommen und diese Verheißungen ihm sagen und sagen, Herr, jetzt brauche ich deine Hilfe. Jetzt brauche ich Weisheit, jetzt brauche ich Gnade, jetzt brauche ich Geduld im Leiden. Und er wird es für uns schenken, weil er seinen Sohn für uns hingegeben hat, das teuerste und größte, was er überhaupt geben konnte, dann ist alles andere eigentlich inbegriffen. Ja. Das ist doch gewaltig. Und dann geht es weiter. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Jetzt haben wir wieder so ein Reichtum. Wir haben nämlich nicht nur einen Erretter, der das Erlösungswerk für uns komplett vollbracht hat, bis hin zu dem gesprengten Blut am Gnadenthron, wo wir schon gesprochen haben, das beständig für uns spricht, sondern haben wir auch noch einen hohen Priester, der für uns ständig eintritt, wenn wir ihn Nöten sind, wenn wir in einer Glaubensprüfung sind, wenn wir in Gefahr sind, abzurutschen, dann betet der Herr Jesus für uns vor dem himmlischen Vater. Ist es nicht gewaltig? Und im Hebräerbrief steht, dass er uns auf das Völligste zu erretten vermag, weil er immer da lebt, um für uns einzutreten. Das ist doch herrlich. Ja? Also für diese Zeit auf der Erde, wo wir schwach sind, wo wir der Welt ausgeliefert sind, menschlich gesprochen, wo wir noch nicht die Fülle in Christus erleben wie im Himmel, da hat uns Gott eigentlich mit allem ausgestattet, was wir für diesen Erdenwandel brauchen. Das haben wir in dem Herrn Jesus. Ja? Und er tritt auch noch im Himmel für uns ein, obwohl er in uns ist und wir in ihm geschützt und geborgen sind, dann haben wir ihn auch noch als Fürsprecher im Himmel. Ja? Uns kann eigentlich nichts fehlen, wenn man es so sieht, oder? Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Das ist ja das, was der Teufel manchmal macht. Ja? Wenn wir versagen oder wenn wir grollen, dann fängt der Teufel an und sagt, da siehst du es doch, Gott liebt dich nicht mehr, hat dich verstoßen, du bist ein Versager, du kannst es gleich alles vergessen, am besten bringst du dich um. Ja? Solche Gedanken flößt der Teufel Kindern Gottes ein, wenn wir es zulassen. Das ist auch nochmal so ein Thema für sich. Was für Gedanken lassen wir eigentlich zu in unserem Leben? Haben wir da so einen Wächter, den Geist Gottes, und beten, Herr, weise jeden Gedanken ab, der nicht dich ehrt und der nicht von dir kommt? Unterscheiden wir das gut genug? Nun, der Teufel will uns immer verklagen, der will uns immer entmutigen, der will uns fertig machen, das ist klar. Er will uns lähmen. Aber wir haben gar keinen Grund, darauf einzugehen, weil der Herr Jesus wird seine Liebe nicht von uns wenden. Er bringt uns zum Ziel. Er bringt alle, die Seinen, zum Ziel. Das hat er eigentlich verheißen, auch in Johannes 17 und Johannes 10. Und deswegen Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert können uns nicht scheiden. Aber ihr Lieben, das heißt auch, so etwas kann kommen. Ja, also diese moderne christliche Lehre, wenn du Christus angenommen hast, dann hast du überhaupt keine Probleme mehr und du gehst von einem Erfolg zum anderen, hast Spaß in deinem Leben, die ist eine Irrlehre, das ist uns klar. Ja? Es kann sein, dass wir wirklich Nöte, Leiden, Schwierigkeiten, Verlust erleben. Das hat Gott nie verheißen, dass er uns von alledem fernhält, sondern er hat uns verheißen, dass er uns durch diese Dinge durchbringt, sodass wir sie innerlich überwinden. Und das ist ein viel größerer Sieg, als wenn er uns von allem fernhalten würde. Ja? Hiob hat Gott verherrlicht in seinem Reichtum, aber Hiob hat Gott viel mehr verherrlicht, als ihm alles genommen wurde. Das muss uns klar sein. Ja. Ja. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Apostel Paulus hat es auch geschrieben, mitten unter lauter Leiden. Ja, das ist nicht ein Triumphgesang, der ihm irgendwie in einer Zeit der völligen Ruhe und Freude gegeben wurde, sondern er hat ständig eigentlich Verfolgung gehabt, Schläge, Hunger, ja, sagt er immer wieder, in seinen apostolischen Reisen wurde er verfolgt und bedrückt und bedrängt. Und genau in so einer Situation schreibt er so etwas. Ja, das muss uns trösten, das darf uns trösten. Also wir dürfen wissen, Gott will, dass wir, solange wir auf der Erde sind, überwinden durch den Herrn Jesus mitten in schwierigen Dingen. Und das ist die Tiefenschule. Und dann dürfen wir wissen, es kommt die Zeit, und das ist dieser Ausblick, die Hoffnung der Herrlichkeit, wo wir allen Leiden für immer enthoben sind, wo Gott alle Tränen abwischen wird, wo wir uns jubelnd freuen können in der Gegenwart des Herrn Jesus. Und dann werden wir auch im Rückblick feststellen, alle Schwierigkeiten, alle Kämpfe, alle Leiden, sie waren notwendig, sie waren gut. Wir werden dann sagen können zu Gott, deine Wege waren gut. Ich habe es nicht verstanden, aber deine Wege waren gut. Glaubt ihr, dass ihr irgendwas anderes zu Gott sagen werdet? Bestimmt nicht. Ja? Bestimmt nicht. Und deswegen dürfen wir schon jetzt einfach im Hinblick auf diese Hoffnung und auch im Hinblick darauf, dass uns mal alle Wege Gottes offenbar gemacht und erklärt werden, die wir heute nicht verstehen, dürfen wir Ja sagen zu Gottes tiefen Schule, in dem Wissen, wir sind Königssöhne, wir sind Prinzregenten, die, weil sie eine hohe Verantwortung und ein hohes Amt einmal erben werden und ein großes Erbe, deswegen werden sie umfassend zubereitet, umfassend geläutert, umfassend erzogen, in einer Weise, wo wir jetzt im Glauben sagen können, Herr, es ist vollkommen. Von seiner Seite, unsere Seite ist immer unvollkommen, aber seine Seite ist vollkommen. Ja? Und dazu möchte ich Mut machen, dass wir das sehen, dass wir uns ermutigen lassen von diesem Erbteil, das unverwelkt und unbefleckt und unverderblich ist und das im Himmel für uns aufbewahrt wird, wie 1. Petrus 1 uns sagt. Ja? Und jetzt werden wir zubereitet und jetzt sehen wir es noch nicht, aber wir dürfen es im Glauben annehmen. Und wir dürfen wissen, für diese Zeit der Schwierigkeiten, der Leiden, der Bewährung hat Gott uns in dem Herrn Jesus alles gegeben, was wir an Wegzehrung, an Ermutigung, an Kraft brauchen. Und durch ihn überwinden wir weit. Möge der Herr uns das schenken und uns dazu ermutigen. Amen.